treffen sich eine Gurke und eine Tomate vor einer Kirche. Kein Witz, der Göttinger Wochenmarkt zieht um. Ab dem 19. April gibt es frische Produkte aus der Region an der Johanneskirche. Jeden Dienstag und Donnerstag von 8 bis 13 und jeden Samstag von 8 bis 14 Uhr.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema. Sie hören die Sendung Eine Stunde, ein Thema. Heute geht es darin um Frauen in der Wissenschaft. Mein Name ist Laura Stephan und ich bin redaktionell für den Inhalt verantwortlich. In den wissenschaftlichen Berufen in Deutschland sind derzeit nur rund ein Drittel Frauen. Wie es ist, als Frau in der Wissenschaft tätig zu sein und welche Probleme damit verbunden sind, dazu habe ich mich mit Viola Priesemann unterhalten. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen die Forschungsgruppe für Theorie neuronaler Systeme. Dabei beschäftigt sie sich damit, wie unser Gehirn, welches ein komplexes Netzwerk verknüpfter Zellen ist, Gedanken und Handlungen hervorbringen kann. Im Gespräch sind wir nicht nur auf das Thema Frauen in der Wissenschaft eingegangen, sondern auch auf das Thema der Wissenschaftsvermittlung, das ja gerade in der Corona-Krise immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Viola Priesemann ist zudem Mitglied im Corona-Expertinnenrat der Bundesregierung. Zu Beginn unseres Gespräches habe ich sie gefragt, wo Wissenschaft anfängt.
Eigentlich fängt die Wissenschaft ja ganz, ganz früh an. Man lebt in dieser Welt und überlegt sich, warum, was, wie funktioniert. Und ich glaube, das war, seit ich denken kann. Und dann ist fast die Frage, warum Physik studieren. Und Physik ist mir in der Schule relativ leicht gefallen. Und ich wollte ein Studium, wo ich auch viel Zeit für andere Sachen habe. Das war auch einer meiner Motivationen. Und so bin ich dann zum Physikstudium gekommen, was einem wirklich beibringt, systematisch und strukturiert zu denken. Das ist das, was ich am Physikstudium extrem schätze.
Sagt Viola Priesemann, wenn sie an ihre ersten Schritte in die Wissenschaft denkt. Physik hat sie in Darmstadt studiert und 2013 in Frankfurt promoviert. Sie hat sich aber nicht nur für ihren Fachbereich interessiert, sondern auch für viele andere. Unter anderem zu Forschungen rund um die Finanzkrise oder aber zu Themen wie soziale Gerechtigkeit und Machtdemonstration. Schlussendlich ist sie dann aber beim Thema der neuronalen Informationsverarbeitung geblieben. Und wenn man dann schließlich sein Gebiet gefunden hat, dann ist es wichtig, weiter zu forschen.
In der Wissenschaft ist es so, dass man sich den Ort zum Forschen und die Forschungsgruppe aussucht, die genau das macht, was man selber am allerspannendsten findet. Und Paris in Kalifornien, das ist der Anfang meiner Doktorarbeit gewesen. Ich habe schon zur Diplomarbeit damals in den theoretischen Neurowissenschaften geforscht, also zur Frage, wie kann es sein, dass diese Milliarden von Neuronen, die wir im Gehirn haben, zusammenarbeiten und kohärenten Gedanken machen können. Und das braucht beides. Es braucht theoretisches Verständnis von Informationstheorie, von komplexen Systemen. Es braucht aber natürlich auch Experimente. Und ich habe damals einen Betreuer, einen Professor an der École Normale in Paris angeschrieben und auch ein Professor am Caltech in Kalifornien. Und beide haben zugesagt, dass sie mich betreuen würden. Und ich wollte das sehr gern verbinden. Der eine war Theoretiker in Paris, der andere Experimentalist am Caltech. Und die haben dann zugesagt, dass sie das gemeinsam betreuen. Und das hat mich damals riesig gefreut, weil das eine ganz tolle Chance ist, ein experimentelles und ein theoretisches Lab gemeinsam zu haben und in beiden zu arbeiten.
Nun haben wir einen kleinen Einblick in Priesemanns Werdegang bekommen. Sie wird uns auch weiterhin in dieser Sendung immer wieder von sich erzählen. Und gleich, da geht es dann darum, wie der Einstieg in die Wissenschaft gelingen kann.
Wie vielleicht, wenn man auf Mount Everest zusammensteigt und das auch nicht alleine kann und es ist vorwärts gegangen, man ist weitergekommen. Es gab jeden Tag neue Informationen, neue Erkenntnisse.
Das sagt Viola Priesemann über den Anfang der Corona-Pandemie. Wir alle konnten miterleben, wie Tag für Tag weitere Forschungsergebnisse ans Tageslicht kamen. Priesemann war ebenfalls unter den Forschenden. Sie fragte sich, welche Strategien in der Pandemieeindämmung besonders hilfreich sind. Dabei ist die wissenschaftliche Arbeit nicht immer zeitlich begrenzt.
Oh, das ist natürlich nicht von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags gewesen, sondern das ist rund um die Uhr gewesen.
Dieser Forschergeist ist etwas, was sich früh entwickelt und später einer Berufung gleicht. Zumindest für Viola Priesemann. Das Schöne an der Wissenschaft ist für sie, dass ForscherInnen die Freiheit haben, den spannendsten Fragestellungen Tag und Nacht nachzugehen. Wenn sich nun jemand in der Schule dafür entscheidet, ich will in die Wissenschaft, dann rät Prisemann Folgendes.
Viele Leute wollen das machen und dadurch ist die Konkurrenz hoch. Man muss das sehr wollen. Man muss natürlich irgendwie gut sein, man muss dranbleiben, aber auch irgendwie das Zutrauen haben, das zu schaffen. Ich sehe viele in meinem Umfeld, die dann aufhören, weil ihnen die Unsicherheit einfach zu groß ist, ob sie dann überhaupt eine permanente Position bekommen oder nicht. Und man wird ja auch immer älter und der Umstieg wird immer schwieriger. Wenn wir also mit jungen Schülerinnen oder Schülern sprechen, würde ich sagen, auf jeden Fall, wer Forschungsinteresse hat, eine Doktorarbeit machen, schauen, ob das wirklich das Richtige ist. Dann lernt man ja auch das Wissenschaftssystem gut kennen. Und dann das Zutrauen haben, dass das klappen kann. Die meisten, die in der Wissenschaft bleiben wollten, die haben das auch geschafft, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland.
Der Weg in die Wissenschaft ist also nicht leicht. Und nicht selten führt er nach dem Studienabschluss erstmal in andere Bereiche. Viele fragen sich dann mit Anfang, Mitte 30, habe ich eigentlich den richtigen Beruf gewählt und kann ich zurück ins Wissenschaftliche arbeiten?
Es gibt durchaus Personen, die ich auch gut kenne, die nach ihrer, sag ich mal, Diplomarbeit oder Masterarbeit erst in die Wirtschaft gegangen sind, ein paar Jahre, und dann durchaus nochmal in die Wissenschaft gewechselt sind und das auch geschafft haben und Professor geworden sind. Eine andere Möglichkeit, dort noch gut einzusteigen, ist manchmal auch eher in der Support-Infrastruktur. Also es gibt ja auch die Sekretariate und dann ist man dicht an der Wissenschaft, bekommt mit, was in den Instituten gemacht wird, ohne jetzt direkt die gesamte Forschung mitmachen zu müssen.
Wer in der Wissenschaft arbeiten will, der kann das mitunter auch ohne Doktorarbeit machen. Ganz einfach hinter den Kulissen der Forschenden. Forschung bedeutet, sich mit einem Thema Tag und Nacht zu beschäftigen. Und damit wären wir auch schon bei einem Dilemma, das wohl fast jeder von uns kennt. Die Zeitplanung.
Ich glaube, da kann jede Person auch anders in der Wissenschaft rangehen. Die eher kürzer arbeiten und dafür sehr intensiv, sehr gute Ideen haben, die diese Pausen auch nutzen und brauchen. Und damit kann aber auch jeder in der Wissenschaft seinen eigenen Stil finden. Aber vorzuschreiben, wie lange man über Wissenschaft nachdenkt und dann zu sagen, jetzt ist aber 5 Uhr oder 4.30 Uhr, jetzt höre ich auf, darüber nachzudenken, das geht überhaupt nicht.
Als Viola Prisemann studierte, da gab es eine Schwierigkeit, die das naturwissenschaftliche Studium für Frauen ausbremsen konnte. Denn wenn überhaupt, gab es nur sehr wenige weibliche Rollenvorbilder. Sie erzählt uns nun von einem ganz besonderen Erlebnis, das sie stutzig gemacht hat.
Ich erinnere mich an mein Physikstudium in Darmstadt, normales Physikstudium, und es waren alle Professoren dort männlich. Alles war mir aber gar nicht aufgefallen, weil das war ja völlig natürlich damals. Ich bin auch noch aus der Generation Westdeutschland, wo eigentlich alle Mütter zu Hause waren und die Männer gearbeitet haben. Das heißt, auch wenn ich meine Freundinnen oder Freunde besucht habe, war immer die Mutter zu Hause und der Vater hat gearbeitet. Das war ja eine ganz klare Rollenverteilung. Ich habe also Physik studiert und bin eines Tages durch den Gang gelaufen, sehe da plötzlich so einen Schild an der Tür und denke, was ist denn das? Da steht Prof. Barbara Drossel. Und das war so ein Mismatch, weil da ja Professor und dann ein weiblicher Name war. Das fällt mir ja manchmal auf, wenn da irgendwas kusch ist. Und ich habe da vorgestanden auf dem Gang und dachte, krass, stimmt. Natürlich kann man als Frau Professorin werden, natürlich. Aber ich hatte vorher nie darüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist eine der Bremsen, die es gibt und die sich zum Glück Stück für Stück abbaut, dass man in den Jahren wesentlich weniger Rollenmodelle hat und sich also auch die Ziele gar nicht formuliert hat.
Mittlerweile steigt die Zahl der Naturwissenschaftlerinnen. Weibliche Rollenvorbilder gibt es immer mehr. Dafür gibt es nun aber eine neue Hürde. Denn während Frau auf eine permanente Professur hinarbeitet, möchte der Partner bzw. die Partnerin auch Karriere machen und gegebenenfalls eine Familie gründen. Alles unter einen Hut zu kriegen, das ist nur schwer möglich. Viola Prisemann hat da die gleichen Erfahrungen gemacht.
Früher wäre es einfach gewesen, da hätte ich meinem Mann eine neue Küche hingestellt, der hätte sich um den Umzug gekümmert. Aber jetzt will er ja auch gerne Karriere haben. Und es war nicht möglich, in Heidelberg etwas zu finden, was für ihn auch gut passt. Er ist selber hier Professor in Göttingen. Das heißt, wir hätten natürlich auch gerne etwas Permanentes für ihn in Heidelberg gefunden oder in der Umgebung. Die Entscheidung zu pendeln, was auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen, wenn man pendelt und an wirklich zwei verschiedenen Orten arbeitet, bedeutet es, dass eine der Personen alleinerziehend ist unter der Woche. Das bedeutet, bei einer Dienstreise, wer kümmert sich um die Familie? Wenn das Kind krank sein sollte, wer macht die Vorlesung? Das ist wirklich eine riesige Belastung.
Dem Partner oder der Partnerin einfach eine neue Küche hinstellen und alle sind glücklich. Ganz so einfach funktioniert das heute nicht mehr. Schließlich möchten beide in einer Partnerschaft ihre Karriere vorantreiben. Und Viola Priesemann, die hatte auch schon eine Idee, wie das gelingen kann.
Das heißt, wenn zum Beispiel eine Person eine Stelle angeboten bekommt, egal auf welchem Level, ob Doktor, Postdoc oder Gruppenleitung oder Professur, dass man schaut, dass die andere Person auch ein adäquates Angebot bekommen kann. Häufig ist es so, dass die genau richtige Stelle, gerade auf Level von Professuren, gerade nicht frei ist, weil die noch besetzt ist oder. Und dort Überbrückungsgelder zu haben, das könnte auch gerade den Frauen helfen, sich für eine Professur zu entscheiden. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir zum Beispiel für Heidelberg Überbrückungsgelder in irgendeiner Form gefunden hätten. In dem Fall ist es wirklich vertrackt. Mein Partner macht tolle Wissenschaft und er passt super nach Göttingen und auch noch in 5 oder 6 andere Städte in Deutschland. Das ist ganz typisch. Aber Heidelberg und dann Mannheim und die 3 Nachbarstädte hat halt nicht gepasst.
Derzeit ist Viola Priesemann Mitglied im Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung. In diesem Rahmen macht sie Öffentlichkeitsarbeit und vermittelt zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Um diese Arbeit leisten zu können, braucht es verschiedene Voraussetzungen.
Ich brauche Zeit, die hat man ja sowieso schon nicht, gerade wenn man noch keinen unbefristeten Vertrag in der Wissenschaft hat. Das dauert ja sehr lange, bis man auch unbefristet angestellt ist. Ich habe auch noch keinen. Man braucht natürlich das Fachwissen, das ist selbstverständlich. Man muss sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie man das runterbricht, ohne dass es falsch wird. Es kann immer sein, dass das, was man sagt, vielleicht nicht ganz korrekt war, obwohl man es versucht hat oder missverstanden wurde oder absichtlich missverstanden wird oder aus dem Kontext genommen wird und in einen anderen Kontext gesetzt wird. Und dann, wenn so ein Shitstorm losbricht, ist das bitter und das ist für mich als Wissenschaftlerin nochmal doppelt bitter. Wir bauen uns in der Wissenschaft Vertrauen auf, weil niemand mich Schritt für Schritt kontrollieren kann. Das heißt, das, was ich als Wissenschaft publiziere, das kann natürlich im Prinzip nachgerechnet werden. Aber normalerweise liest man ein Paper und hat ein Stück weit auch ein Vertrauen, dass der entsprechende Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin da nicht Betrug gemacht hat. Selbstverständlich. Wenn also jetzt in den Medien was steht, im Kontext mit meinem Namen, was einfach nicht korrekt ist, dann lesen meine Kolleginnen und Kollegen das und fragen sich, was sagt die denn da? Und diesen Verlust von Vertrauen, den ich damit riskiere im eigenen Kollegium, den finde ich schwierig.
Natürlich ist es wichtig zu hinterfragen. Das ist der Kern der Wissenschaft und sollte auch jede Privatperson machen. Doch die Frage ist, wie wird hinterfragt? Für Priesemann ist es wichtig, dass es auf eine respektvolle Art und Weise geschieht. Schließlich haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte lang zu einem Thema studiert und geforscht.
Man kann viele einzelne Zahlen vielleicht angreifen. Aber sie passen alle zusammen, wie so ein hochdimensionales Puzzle. Und das macht insgesamt Sinn und ist in einem guten Kontext. Wenn dann eine Zahl kommt, die da gar nicht reinpasst, schaut man sich die natürlich an und überlegt, ist sie valide? Warum passt sie nicht rein? Und entweder ist vielleicht die Messung ungewöhnlich gewesen oder man normiert es auf genau das Jahr 2020. Und das ist ja nicht generell für die ganze Pandemie. Also das ins Verhältnis zu setzen, das ist immer viel Arbeit. Und das ist das, was wir in der Wissenschaft als gesamte Community machen. Wenn man das publizieren möchte, muss man das sehr gut ausarbeiten, sich sehr, sehr viel Gedanken dazu gemacht haben vorher.
Wissenschaft bedeutet also auch immer, ganz genau zu hinterfragen und die Zahlen im richtigen Zusammenhang zu betrachten. Ein ganz besonders anschauliches Beispiel ist die Intensivbettenbelegung in der Corona-Pandemie 2020.
Über das gesamte Jahr sind nur 3% der Betten durch Corona-Patienten in den Intensivstationen belegt worden. 3%! Warum haben wir solche Maßnahmen gemacht wegen 3% Betten? Das Erste, was ich damit gemacht habe, ist zu gucken, ist das denn eine valide Quelle? Und ja, es ist eine valide Quelle. Die Zahl stimmt. Also warum so ein Aufwand für 3% Betten? Und dann galt es aber für das Jahr 2020. Was war im Jahr 2020? Wir hatten die erste Welle, wir haben extrem früh reagiert, viel früher als Italien und andere Länder. Dadurch hatten wir sehr wenige Fälle in der ersten Welle. Im Sommer war die Inzidenz extrem niedrig. Im November, also auch wirklich relativ spät im Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn wie Belgien oder Niederlande oder Frankreich, im November sind die Fallzahlen in Deutschland hochgegangen. Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert, bis es auch die älteren Personen erwischt hat, bevor die eben vor allen Dingen ins Krankenhaus müssen. Das heißt, diese 3% Betten, das ist von Mitte November bis Dezember. Das ist 6 Wochen. Das ist vielleicht ein Zehntel des ganzen Jahres. Das heißt, in dem entsprechenden Zeitpunkt fast 30% der Betten. Und dazu kommt ja noch die normale Versorgung auf der Intensivstation, die ja nicht einfach aufhört. Und das ist, glaube ich, ganz arg schwierig. Die Zahlen sind oft korrekt, aber sie dann ins Verhältnis zu setzen, dafür brauche auch ich Zeit.
Viele Forscher und Forscherinnen, die in der Öffentlichkeit ihre Ergebnisse präsentieren, erhalten leider immer wieder verachtende Nachrichten. Der sogenannte Shitstorm in den sozialen Medien, der scheint bereits traurige Normalität geworden zu sein. Auch Viola Priesemann ist davon betroffen. Aber wie geht sie eigentlich damit um? Und kann sie solche Anfeindungen ausblenden?
Also ausblenden kann man das nicht oder kann ich das nicht gut. Und ich habe gerade auch am Anfang eigentlich alle Mails gelesen, weil mir ist sehr wichtig, beide Seiten zu sehen. Leider sind die wenigen, auch guten Argumente, die es von diesen aggressiven Mails gibt, die sind oft dann versteckt unter dieser Last. Auf der anderen Seite gibt es einen Grund, dass Menschen sowas schreiben. Für sie ist das ja eine riesige Bedrohung. Entweder das Virus oder eben die Einschränkungen oder anderes. Und häufig habe ich den Eindruck, dass es Missverständnisse sind. Und zu wissen, welche möglichen Missverständnisse es gibt, damit hoffe ich, dass ich dann auch ein bisschen besser danach kommunizieren kann. Was mir total hilft, ist, ich bekomme auch wirklich nette Zuschriften. Wir wissen, glaube ich, alle, dass wenn man wütend ist, dann schreibt man vielleicht früher, wenn man das an sich gut findet, schreibt man typischerweise nicht. Ich freue mich also über die positiven Zuschriften, die ich immer wieder bekomme.
Im letzten Teil der Sendung schauen wir auf den Wissenschaftsstandort Göttingen und Viola Priesemann zieht mit uns ein Resümee über ihren Werdegang. Hier lebt sie mit ihrem Mann und hat dafür auf eine Professur in Heidelberg verzichtet.
Ich habe das abgelehnt damals, weil ich in Göttingen zumindest die Möglichkeit hatte, noch bis 2027 befristet zu arbeiten und gehofft habe, dass sich in der Zeit noch eine andere Gelegenheit bietet. Göttingen hat ein wahnsinnig gutes Forschungsumfeld hier. Die Clusterinitiativen sind toll. Wir haben ganz viele gemeinsame Forschungsprojekte. Die Studierenden sind absolut engagiert. Insofern, ja, ich fühle mich insgesamt sehr wohl in Göttingen. Aber ob ich wirklich langfristig hier bleibe oder nicht, das ist noch offen.
In dieser Sendung haben wir erfahren, was es bedeutet, als Frau in der Wissenschaft zu arbeiten. Für Priesemann gab es immer wieder viele Aha-Momente. Abschließend verrät sie uns, was sie in der Vergangenheit gern besser gemacht hätte und darüber hinaus wirft sie noch einen Blick in die Zukunft.
Hätte ich mich vielleicht mehr getraut, Forschungsprojekte anzugehen, die mich sehr interessieren, obwohl ich es mir vielleicht nicht zugetraut hätte. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist auch eine Sache, die einen weiterbringt, wenn es ein gesundes Selbstvertrauen ist, während eine gewisse Zögerlichkeit auch dazu führt, dass man weniger mutig ist mit den Forschungsprojekten, die man anfängt. Ich würde das auf jeden Fall wieder machen, einfach weil ich wirklich, wirklich gerne forsche und mich auch sehr gerne in diesen Erkenntnisprozess einbringe. Ich finde es ein wahnsinnig schönes Privileg, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen so viel und so spannend genau das diskutieren kann, was mich interessiert, nämlich wie das Gehirn funktioniert, wie soziale Netze funktionieren, wie sich soziale Netze selbst organisieren, wie News und Fake News sich ausbreiten. Das sind jetzt die neuen Forschungsprojekte, die ich mit der Corona-Pandemie angefangen habe, wo ich mit neuen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite. Es ist auch ein Privileg, dann zu sagen, wir öffnen da jetzt nochmal oder gehen da nochmal jetzt einen großen Schritt.
Das war die Sendung Eine Stunde, ein Thema. Heute ging es darin um Frauen in der Wissenschaft. Gesprochen habe ich darüber mit Viola Priesemann, die Professorin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen ist. Mein Name ist Laura Stephan und ich bin redaktionell für den Inhalt dieser Sendung verantwortlich.